Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch. Mein Name ist Bianca Heitzer, ich bin Dramaturgin an der Semperoper und ich freue mich sehr, heute den Regisseur Stefan Grögler begrüßen zu dürfen. Er ist mir aus Paris zugeschaltet und wir werden über Udo Zimmermanns Kammeroper Weiße Rose sprechen. Lieber Stefan, ganz herzlich willkommen.
Danke dir. Freut mich ganz riesig, fast wieder in Dresden zu sein.
Das ist schön. Stefan, du hast ja als erfahrener Regisseur bereits mit vielen unterschiedlichen Stücken und Stoffen gearbeitet, oftmals mit großen Solistenensembles, mit viel Chor. Was ist der Unterschied für dich zwischen der Inszenierung einer groß angelegten Oper und einer intimen Kammeroper wie der Weißen Rose?
Ich glaube, bei den ganz großen Stücken mit viel Ensemble ist es auch sehr viel Gruppenmanagement und das Ganze zusammenzuhalten, wo natürlich ganz jeder ganz wichtig ist auch. Aber es ist wirklich, wie soll ich sagen, die gemeinsame Arbeit quasi so sicher wie möglich weiterzubekommen. Und bei einer kleinen Kammeroper wie der Weißen Rose kommt es, glaube ich, wirklich viel mehr noch an darauf, wie man sich untereinander versteht, wie viel Vertrauen man hat zu den Darstellern, zum Dirigenten, weil hier geht es wirklich um ganz intime, ganz persönliche und zum Teil auch wirklich schwierigen Fragen, wo man sich dann wirklich auch trauen muss, dem Publikum das preiszugeben. Und bevor das Publikum das mal mitbekommt, geht es schon mal darum, wie offen kann man mit seinen Kollegen quasi umgehen, sprechen, diskutieren und wie weit ist man bereit, eben sein Inneres darzugeben, darzustellen auch.
Ja, und wir haben es ja mit einem Stück zu tun, das aus 16 Szenen besteht, die aber keiner stringenten Handlung folgen, sondern eher assoziativ auseinander hervorgehen. Wie bringst du das auf die Bühne?
Es ist sicher eine große Aufgabe. Das Stück heißt ja auch ein Stück für 2 Sänger und 15 Instrumente. Und insofern von Anfang an war für mich auch die Musik ein wirklich sehr wichtiger Bestandteil des Ganzen. Das heißt jetzt nicht, dass das Personen sind oder was konkret Theatralisches, aber ich glaube wirklich, die musikalische Sprache ist äußerst wichtig und ist, wie soll ich sagen, und treibt oft wirklich die Geschichte als solches weiter und ist wirklich der rote Faden durch die ganze Geschichte. Natürlich nachher die Schwierigkeit mit diesen ganz unterschiedlichen Szenen ist schrecklich kompliziert, weil es nichts Konkretes, wirklich Konkretes zu erzählen gibt. Aber ich glaube, schlussendlich über diese sehr emotional geladenen Momente, im Positiven wie im Negativen auch, kommen wir vielleicht einer gewissen Realität von Hans und Sophie viel näher, als ob man jetzt versuchen möchte, über Perücken, Schminkeffekte oder kostümliche Anpassung versuchen möchte, jetzt quasi diese 2 jungen Leute wieder aufleben zu lassen. Um das geht es, glaube ich, auch bei dem Stück gar nicht, sondern es geht wirklich auch darum, vor allem dem Publikum die Frage zu stellen, was hätte ich damals in dieser Situation getan? Und insofern geht es gar nicht um eine historische Rekonstruktion. Man will jetzt auch nicht unbedingt eine genaue, präzise Geschichte erzählen, sondern versuchen wirklich, das Publikum so emotional wie möglich miterleben zu lassen, was diese 2 Figuren in diesem Moment auf der Bühne erleben. Und insofern wird das Publikum auch fast, wie soll ich sagen, nicht zu einer Hauptrolle. Vom Publikum wird ein gewisses Mitfühlen, Mitleben erwartet, was vielleicht noch stärker bei so einem Stück ist als bei einer normalen Opernvorstellung.
Ja, und das ist Udo Zimmermann und dem Librettisten Wolfgang Willaschek ja ganz eindrücklich gelungen, diesen historischen Stoff in Szenen zu verwandeln oder darin umzusetzen. Und Zimmermann hat sich ja 2-mal auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Stoff beschäftigt. Einmal in der ersten Fassung von 1967, einer sehr groß angelegten Oper in 8 Bildern. Und dann der Schritt zu einer sehr starken Reduktion, einer Reduktion bis auf die Essenz. Mit 2 Sängern, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Stoff.
Absolut, ich meine, schon mal an und für sich nochmal über eine schon geschriebene Oper nochmal drüber zu gehen und sich wirklich völlig zu lösen von dem, was schon geschaffen war, ist schon mal ein sehr, sehr mutiger und kräftiger Akt, um quasi sich da durchzubeißen zu einem neuen Stück. Und was ich ganz toll finde, wirklich bei dieser 2. Fassung, dass es ihm wirklich auch geglückt ist, dieses Stück zwar einerseits vor der historischen Kulisse des Zweiten Weltkrieges. Diese Geschichte wird immer präsent bleiben, aber er hat es wirklich geschafft, diese Thematik von diesen zwei Leuten ins Heute zu übertragen und wirklich aus dem, es geht nicht mehr nur um den deutschen Faschismus, es geht nicht mehr nur um den Zweiten Weltkrieg, sondern es geht wirklich um ein allgemeines, heutiges, gestriges, morgiges Zusammenleben und Einstehen für seine eigenen Ideen. Und da ist, glaube ich, wirklich Zimmermann etwas ganz Hervorragendes geglückt, dass man wirklich sagen kann, das Stück ist nicht zeitgebunden und wird immer gültig bleiben.
Wie würdest du Zimmermanns Musiksprache beschreiben?
Also wirklich, es ist wirklich eine Partitur, die ich heiß liebe. Ich sage auch oft, ohne irgendwelchen minderwertigen Beigeschmack, es hat auch etwas von Filmmusik im allerbesten Sinne des Wortes. Das heißt, die Musik ist wirklich da, um das dramatische Handeln voranzutreiben. Es ist Tonkulisse und es erlaubt dem Publikum sofort wirklich in Emotionen einzusteigen, obwohl es wirklich eine sehr zeitgenössische, hochintelligente Musik ist. Es bleibt eine Musik, die verankert ist in Empfindungen. Man kann sofort mitgerissen werden von seiner Musik. Man erkennt sofort ganz verschiedene Ambiancen. Und insofern, wie in einem Film, ist wirklich auch hier die Musik äußerst präsent, natürlich in der Oper sowieso, aber hier ist es wirklich wie ein Tsunami, der uns dann wirklich quasi mitreißt durch diese ganze Geschichte mit ganz, ganz unterschiedlichen Stimmungsmomenten.
Ja, mir geht es auch immer so, dass die Klangfarben, die Zimmermann verwendet, mich immer wieder beeindrucken und die Extreme, sowohl in den Gesangspartien als auch in den Orchesterstimmen.
Ja, absolut. Ich glaube, das kann wirklich nicht extremer gehen. Manchmal hat man den Eindruck, man hört fast elektronische Musik, aber das wird auf normalen Geigen, auf normalen Flöten, auf normalen Instrumenten gespielt. Dann plötzlich hat man wieder Anklang an barocke Musik, dann hat man wieder Anklang an gewisse Geräuschkulisse. Das geht wirklich ganz, ganz bunt, vielfarbig, wie gesagt, im besten Sinne des Wortes, wirklich eine äußerst vielseitige Partitur.
Und Udo Zimmermann, er ist ja leider in den letzten Jahren erkrankt. Du hattest aber die Gelegenheit, hast du mir neulich auch erzählt, ihn nach einer Vorstellung der Weißen Rose zu treffen. Was hat er denn gesagt?
Also für mich war es natürlich ein Riesenstress, dass er zu uns nach Nantes-Angers kam. Das war die zweite Produktion, die ich gemacht habe, schon von der Weißen Rose. Habe ich mich riesig gefreut einerseits, aber wir haben ja eigentlich nie das Vergnügen oder selten das Vergnügen, lebendige Komponisten noch zu begegnen und quasi auch hier ein Feedback zu haben von dem, was wir uns erarbeitet haben mit den Sängern und den Dirigenten. Ich war wirklich äußerst, äußerst berührt nach der Vorstellung. Zimmermann kam auf die Bühne, hat sich verbeugt und ist wirklich in Tränen aufgegangen und man merkte, wie wichtig das Stück für ihn war. Und er hatte wirklich den Eindruck, dass das wirklich eine Produktion war, die wirklich auch seine Partitur wirklich gerecht wurde und in seine Richtung ging. Und es war wirklich ein ganz toller Austausch. Es war wirklich so ein bisschen der Bruchmoment, bevor er wirklich sehr, sehr krank wurde. Man konnte noch sehr, sehr gut diskutieren mit ihm. Erinnert er sich an sehr, sehr vieles aus seiner Karriere. Über das Stück haben wir viel gesprochen. Und gleichzeitig waren diese Momente, wo er schon ein bisschen fragil wurde, wo dann manchmal sehr emotionsgeladene Momente auch waren, wo man wirklich spürte, wie er für dieses Stück, für seine Musik, für seine Kunst gelebt hat und wie wichtig das alles für ihn war.
Ja, und es ist ja wirklich ein ganz besonderes Kunstwerk gelungen mit dieser Weißen Rose. Auch wenn wir das Libretto nochmal anschauen, Wolfgang Wilaschek hat ja sowohl mit Tagebucheinträgen und Notizen und Briefen von Hans und Sophie Scholl gearbeitet. Er hat diese handschriftlich transkribiert, weil der Briefwechsel damals noch nicht ediert war. Und er hat aber auch weitere literarische Quellen verwendet, Gedichte von Franz Hümann oder auch von Dietrich Bonhoeffer. Wie verbindet sich dieses Libretto für dich?
Also da war sicher eine große, große Arbeit, sich zu überlegen, auch was man ganz konkret bei jeder Szene erzählen will. Und insofern dieses Patchwork von ganz, ganz verschiedenen Sachen. Einerseits könnte man denken, das ist so ein bisschen ein großes Durcheinander von ganz verschiedenen Standpunkten her. Aber schlussendlich, wie ich vorher schon gesagt habe ich den Eindruck, dass man durch diese vielseitige durch dieses Patchwork von ganz verschiedenen Qualitäten und Sachen, dass man schlussendlich dem Grund der ganzen Geschichte viel näher kommt. Was aber natürlich trotzdem heißt, dass in der konkreten szenischen Arbeit, dass man sich wirklich ganz jedes Mal ganz konkret überlegen muss, wie bei einer Filmsequenz, was spielt sich jetzt quasi in dieser Sequenz ab, was ist unser Untertext, was wollen wir in dieser Szene erzählen und was stellt sich genau der Sänger vor in jedem Moment, an welchem Ort befindet er sich, spricht er mit jemandem, ist er allein, warum dieser Text, an welchem Ort, da gab es sehr, sehr viel Diskussionen und Gedanken und war auch schön zu sehen, wie engagiert unsere zwei jungen Sänger waren und die gingen also auf Suche von Material, haben sich die Gedichte nachgelesen. Du hattest uns ja auch sehr viele Dokumente weitergegeben, was du gefunden hast. Und all diese Sachen haben natürlich dann sehr, sehr geholfen, uns quasi unsere Geschichte neu zu erfinden, weil schlussendlich bei diesem Stück, glaube ich, und bei dieser Version einer szenischen Arbeit geht es ja wirklich auch darum, was macht dieser Sänger heute vor einem sehr konkreten Publikum, beim konkreten Ort, was macht der Sänger in diesem Moment mit diesem Stück. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, von wem ist schlussendlich der Text, sondern quasi, was erzählt der Sängerdarsteller in diesem Moment dem konkreten Publikum.
Ja, und du hast jetzt auch gerade schon das Stichwort innere Filme genannt. Ich erinnere mich da sehr gut an unsere letzte Probenphase, dass du den Sängern gesagt hast, sie sollen sich bestimmte Bilder vorstellen, in sich wachrufen und das Ganze dann auch an das Publikum transportieren. Wie hast du diese Bilder für diese manchmal ja doch sehr wenig konkreten Szenen gefunden?
Natürlich, am Anfang geht man sich ja schon mal von der Partitur aus, von den verschiedenen Texten. Da hat man sich die Biografien durchgelesen, hat gewisse Sequenzen entdeckt in der Biografie, wo man denkt, ah, das könnte sicher was sein aus diesen Momenten. Aber das würde ich sagen, auch diese ganzen Bilder, auch wenn ich oft Bilder benutze, die zu mir sprechen, die mir etwas erzählen, es kommt ja auch sehr oft darauf an, was sind dann die Bilder der Sänger, damit sie dann wirklich diese ganz persönlichen Gefühle so persönlich wie möglich herüberbringen können. Und vielleicht ein Bild, das für mich funktioniert, funktioniert noch lange nicht für den Sänger. Und da geht es immer darauf, diese Sachen rauszukitzeln bei den Sängern, wo dann plötzlich auch bei Proben plötzlich mal sehr, sehr persönliche Sachen über familiäre Begebenheiten der Sänger rüberkommen. Auch wenn es mir jetzt nicht darum geht, jetzt darum zu bohren und zu wissen, um was geht es da genau. Es geht ja wirklich nur darum, dass der Sänger ein Bild hat, das er konkret abrufen kann, um ganz intime Emotionen nachzuvollziehen und wiederzuerleben und mit dem Publikum zu teilen. Und da, wie ich am Anfang gesagt habe, da kommt es dann wirklich auf dieses Vertrauen an, wo man keine Angst hat, gewisse fragile Momente auch quasi vor dem Publikum nachzuerleben, dass man sich das traut und dass man weiß, dass man in einem sicheren Rahmen ist, wo man das zulassen kann, ohne irgendwelche Gefahr zu gehen.
Zerbrechliche und fragile Momente hast du gerade schon genannt. Davon haben wir im Stück einige. Also es gibt durchaus Momente, wo Hans und Sophie Scholl hadern mit ihrem Schicksal, wo sie sich erinnern, wo sie sich an die letzten Begegnungen mit den Eltern erinnern, an Momente mit den Freunden, an Naturerlebnisse, aber auch an schreckliche Dinge. Ne? Hans Scholl erinnert sich an die Begebenheiten an der Front und die beiden stellen sich auch vor, oder sie haben Angst davor, dass Kinder abtransportiert werden könnten, in die Deportationen geschickt werden könnten. Gibt es denn für dich im Stück auch ausgelassene oder vielleicht sogar hoffnungsvolle Momente?
Ja, absolut. Es geht ja bei beiden wirklich auch um junge Leute, junge Studenten, die wirklich voll im Leben standen, die mit viel Enthusiasmus die deutsche Geschichte damals am Anfang auf der falschen Seite miterlebt haben und mitgezogen haben. Die waren in diesen faschistischen jungen Gruppierungen, wo sie mitgemacht haben und nach haben sie entdeckt, dass sie vielleicht nicht auf der ganz richtigen Seite stehen und kamen dann nach und nach eben zu ihrer Wahrheit. Aber all das vor einem sehr lebendigen Schicksal von jungen Leuten mit Liebesgeschichten, mit Entdeckung von toller Literatur, von Wanderungen in der Natur, ein großes Sensibilität für Naturbilder, ist wirklich omnipräsent im ganzen Stück. Von der Sophie gibt es einige Szenen, die erinnern an ihre Liebesgeschichten und ersten Wallungen von einem jungen Mädchen, das diese Liebe entdeckt. Das heißt, das wirklich, das strotzt auch von sehr viel Lebensfreude trotz allem. Und insofern, glaube ich, macht das auch dieses ganze Schicksal noch berührendes, dass das also überhaupt keine Märtyrer, aufopfernde Leute sind, sondern wirklich Leute sind, die ein normales Leben haben, das Leben lieben, profitieren wollen, andererseits aber auch das Gewissen haben, dass sie verantwortlich sind und dass sie zu ihren Ideen stehen müssen. Und wir sind wirklich weit, weit entfernt von einem Markiererstück, wo man jetzt irgendwelche Leute auf ein Podest heben muss und sagen, wie toll und wie wunderbar und wie unantastbar das sind, sind auch Leute, die sehr viel gezweifelt haben, aber schlussendlich eben wirklich auch diesen Mut und diese Kraft hatten, bis zum Schluss zu ihren Ideen zu stehen, auch wenn das sicher oft nicht einfach war für die. Und insofern, glaube ich, sind das wirklich zwei ganz speziell bewundernswerte Leute, weil sie einerseits so menschlich und einfach und zugänglich sind und überhaupt nichts von Übernatürlichem oder Ungewöhnlichem haben. Sie sind wirklich ganz normale Menschen, die aber trotzdem eben dieses Verantwortungsbewusstsein hatten und sich durchgekämpft, durchgebissen haben bis zum Schluss für ihre Überzeugungen.
Hans und Sophie Scholl sind in der Weißen Rose sehr nahbar, das empfinde ich tatsächlich auch so. Und eine Schlüsselstelle ist für mich am Ende der Oper, wenn Hans Scholl erklärt, nicht abseits stehen, weil es abseits kein Glück gibt, weil es ohne Wahrheit kein Glück gibt. Und man wirklich spürt, wie er trotz des Erkenntnisgewinnes mit dieser Aussage hadert und erkennt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.
Absolut, absolut. Ja, und ich glaube, das macht wirklich auch diese Figuren uns sehr nahe durch diesen Zweifel, weil sie eben nicht drüber stehen, sondern wie wir alle. Und ich meine, wenn sich dann das Publikum schlussendlich fragt während dieses Abends, was hätte ich damals gemacht, wie wäre ich damit umgegangen, dann ist das Ganze eigentlich schon gewonnen, weil ich glaube, um das geht es wirklich beim ganzen Stück. Und es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche heroischen Figuren zu zeigen, sondern es geht wirklich darum, was erweckt das alles in mir selber.
Ja, ich höre gerade unsere Pausenklingel, die uns anzeigt, dass wir leider schon am Ende unseres Pausengesprächs angelangt sind. Stefan, vielleicht noch eine letzte Frage zum Abschluss. Was ist für dich die kniffligste Stelle als Regisseur in diesem Stück?
Es ist jetzt nicht eine konkrete Stelle, aber es ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit, würde ich fast sagen, des Sängers, wie viel von Fragilität lässt er zu und wie weit traue ich mich in meiner Stimme diese Fragilität auch umzusetzen und wie weit kontrolliere ich meine stimmliche, intellektuelle, szenische Präsenz, wie weit kontrolliere ich es und wie weit kann ich gehen, um an gewissen Momenten diese Kontrolle auch zu verlieren und insofern noch fragiler zu sein und noch menschlicher zu werden, dass man jetzt eben auch hier nicht versucht, irgendwie das tapfer durchzukämpfen, das ganze Stück, sondern dass man eben auch zulässt, Momente, wo man einfach nicht mehr weiß, wie dieser Ton rauskommt, wie diese Emotion rüberkommt oder werde ich nicht quasi übermannt von meinen persönlichen, sehr intimen Momenten. Und wie gesagt, dazu braucht es sehr viel Mut und Kraft und Courage von den jungen Leuten, ja, um diese Momente auch anzugehen.
Lieber Stefan, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ganz herzlichen Dank dir.